ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Deutschland und das Dope. Die umstrittene Legalisierung von Cannabis.
So will das jedenfalls die Bundesregierung. Es kommt allerdings Widerstand aus den Bundesländern und die könnten im Bundesrat dafür sorgen, dass das Gesetz zur Cannabisfreigabe erst später und anders kommt. Die politische Ausgangssituation hat Jan Zimmermann aus unserem Hauptstadtstudio für Sie.
Anfang der Woche war Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Alarmmodus.
Das Gesetz steht noch mal auf Messerschneide, aber wir werden die ganze Woche dafür kämpfen. Ich hoffe, dass wir am Freitag es trotzdem durchbringen werden.
Denn in den Tagen zuvor wurde es immer wahrscheinlicher, dass der Bundesrat das Cannabisgesetz in den Vermittlungsausschuss schickt, ein Gremium vom Bundesrat und Bundestag, um Kompromisse auszuhandeln. Die Kritik aus den Ländern an dem Gesetz ist ganz unterschiedlich. Die Ministerpräsidenten der Union lehnen das Gesetz strikt ab. Die Teillegalisierung sei für junge Menschen gesundheitlich zu gefährlich. Sie befürchten, dass die Zahl der Drogenabhängigen deutlich steigen wird. Zu dieser generellen Ablehnung kamen zunehmend Bedenken aus SPD-geführten Ländern und dem grün-geführten Baden-Württemberg. Minister aus verschiedenen Ampelparteien plädierten dafür, einzelne Bestimmungen zu ändern und vor allem den Start des Gesetzes zu verschieben. Für Lauterbach eine gefährliche Mischung.
Die Länder, die es nicht wollen und auch Länder, die Änderungen wollen, die könnten sich verbinden. Und wenn es in den Vermittlungsausschuss geht, dann gibt es als Möglichkeiten, das Gesetz am langen Arm verhungern zu lassen.
Heißt, das Gesetz könnte im Ausschuss festhängen und damit letztlich ganz scheitern, sorgt sich der Gesundheitsminister. Verschiedene Stimmen aus den Reihen der Union ließen genau das vermuten und heizten Lauterbachs Alarmstimmung noch an. So schrieb Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer auf der Plattform X, sein Ziel sei es, dass das Gesetz nie wieder den Vermittlungsausschuss verlässt, sollte dieser von den Ländern angerufen werden. Ähnlich äußerte sich der Landesgruppenchef der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, im Interview mit dem ARD Hauptstadtstudio.
Dass der Bundesrat den Vermittlungsausschuss wahrscheinlich anruft, ist nur ein Zeichen, wie falsch dieses Gesetz auch ist. Trotzdem werden wir im Vermittlungsausschuss nicht daran arbeiten, aus diesem schlechten Cannabisgesetz ein weniger schlechtes Cannabisgesetz zu machen. Dieses Cannabisgesetz darf eigentlich aus dem Vermittlungsausschuss das Licht der Öffentlichkeit nicht mehr erreichen.
Aufgrund dieser und ähnlicher Aussagen scheint sich auf den letzten Metern vor der Bundesratssitzung die Stimmung bei den Ampelparteien in den Ländern gedreht zu haben. Die sächsische Gesundheitsministerin von der SPD, Petra Köpping.
Die Anrufung des Vermittlungsausschusses aus rein machtpolitischem Kalkül, das ist einfach mit uns als SPD nicht zu machen.
Trotz Bedenken an der einen oder anderen Stelle des Gesetzes will niemand aus den Ampelparteien, dass die Cannabis-Teillegalisierung komplett gekippt wird. Lauterbach versucht zudem mit Zugeständnissen an die Länder, die Kritiker zu gewinnen. Für die geplanten Cannabis-Anbauvereine werden die Regeln verschärft. Darüber hinaus verspricht der SPD-Minister mehr Geld für die Präventionsarbeit. Aus Lauterbachs Alarmstimmung am Anfang der Woche wurde Zuversicht am Ende der Woche.
Ich gehe davon aus, dass wir das am Freitag schaffen werden. Und wir werden allerdings hier wirklich für jede einzelne Enthaltung oder Zustimmung kämpfen.
Ob er diesen Kampf gewinnt, wird die Bundesratssitzung heute zeigen.
Die Bundesregierung hat mit ihrer Mehrheit ja ein Gesetz auf den Weg gebracht, um Cannabis zu entkriminalisieren. So das Ziel ab 1. April wäre danach der Besitz von bis zu 25 Gramm für Erwachsene straffrei. Auch ein privater Anbau in kleinen Mengen ist erlaubt. Für Kinder und Jugendliche bis 18 bleibt Cannabis natürlich verboten. Vor allem unionsgeführte Länder laufen trotzdem Sturm, warnen vor gesundheitlichen Folgen, wenn mehr Menschen kiffen oder Haschkekse essen. Außerdem könne privater Anbau dem Schwarzmarkt und damit der Kriminalität Schub geben. Im Bundesrat will man das Cannabisgesetz deshalb heute in den Vermittlungsausschuss schicken und so zumindest verzögern. Aber geht es hier wirklich um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger? Diese Frage habe ich weitergegeben an die Historikerin Helena Barob, Autorin des Buches Der große Rausch, warum Drogen kriminalisiert werden, eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. Sie hat sich mit der Geschichte der Drogen eingehend beschäftigt und ich habe sie gefragt, wie diese Diskussion über die Teillegalisierung von Cannabis bei ihr ankommt.
Also ich bin erstmal sehr hoffnungsvoll, weil unsere Gesellschaft ja jetzt jahrzehntelang überhaupt nicht über dieses Thema debattiert hat oder nur in sehr kleinen Nischen. Und jetzt wird plötzlich ganz ausführlich darüber gesprochen und auch offener darüber gesprochen, als ich es erwartet hätte. Und dass es jetzt überhaupt einen Gesetzesentwurf gibt, Das ist, wenn man auf die lange Geschichte der Drogenverbote blickt, eben doch ein großer Schritt. Nicht, weil er sozusagen jetzt die große Reform ist, sondern weil ein erster Schritt in eine neue Richtung gemacht wird, nachdem es eben jetzt seit vielen Jahrzehnten immer nur in die andere Richtung ging, nämlich in die Richtung, dass immer mehr verboten worden ist und immer mehr Menschen deswegen unter diesen Verboten gelitten haben.
Warum werden denn Drogen eigentlich so stark staatlich kontrolliert? Und warum zum Beispiel Alkohol und Nikotin, die ja beide auch dramatische gesundheitliche Folgen haben können, nicht?
Genau, dieses System ist total widersprüchlich. Und das liegt daran, dass es ein historisch gewachsenes System ist, das vor allem eben aus politischen Entscheidungen besteht und nicht so sehr aus mit wissenschaftlichen Argumenten gut begründeten Entscheidungen. Also das heißt, wenn man auf die Geschichte der Drogenverbote zurückblickt, kann man ganz leicht zeigen, es geht eben nicht im Kern darum, die Betroffenen zu schützen, vor allem auch nicht gesundheitlich. In Wirklichkeit ist es aber so, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts und im frühen 20. Jahrhundert die Drogengesetze vor allem als Sittlichkeitsgesetzgebungen entstanden sind. Das heißt, da sind Staaten, die versuchen, ihre Untertanen dazu zu bringen, auf eine bestimmte anständige Weise mit ihren Körpern umzugehen. Und aus dieser Ecke kommen eben auch die Drogenverbote. Und der Unterschied ist jetzt zu Alkohol und Tabak, dass Alkohol und Tabak eben Genussmittel gewesen sind in erster Linie, während Drogen ursprünglich mal Medikamente waren, deren Missbrauch verhindert werden sollte. Deswegen waren die ursprünglich nicht in der gleichen Kategorie verhandelt. Und, Klammer auf, wir haben in den USA auch gesehen, dass die Alkoholprohibition völlig zum Scheitern verurteilt ist. Und das liegt wiederum daran, dass Alkohol so leicht selbst herzustellen ist.
Die Sittlichkeit ist ja auch ein komisches Argument in dem Zusammenhang. Denn ich denke jetzt so an so manchen Betrunkenen, der vollkommen die Kontrolle über sich verliert. Das hat ja dann auch nichts mehr mit Sittlichkeit zu tun in den meisten Fällen. Was steckt hinter dieser Bewertung, dass jetzt Drogen wie Cannabis ja böse sind?
Also erstmal, dieser Widerspruch ist da und der ist auch den Akteuren, die vor allem in den USA im späten 19. Jahrhundert versuchen, die Drogen zu bekämpfen, ist den Leuten bewusst und deswegen wollen sie auch den Alkohol verbieten. Das heißt, diese Widersprüchlichkeit ist einfach darin begründet, dass die Alkoholprohibition so augenfällig schlecht funktioniert hat, dass man sie wieder aufgegeben hat. Was die christlichen Nüchternheitsmissionare am Drogenkonsum nicht gemocht haben, waren verschiedene Dinge. Da geht es eben um die Enthemmung, um das Irrationale, um Angst davor, dass die Menschen eben die anderen Vorschriften einer Gesellschaft nicht mehr so gut einhalten können, wenn sie Drogen genommen haben. Also es sind ganz oft total sachfremde Argumente, die uns heute jedenfalls eigentlich total fremd sein könnten, nur dass wir sie eben nicht so präsent haben, weil jetzt eben das Thema häufig irgendwie ins Gesundheitsministerium rutscht und wir dann nur noch darüber sprechen, was denn wohl die Wirkungen und Nebenwirkungen eines Stoffes sein könnten. Und wir sind uns häufig dieses moralisierenden Ballasts gar nicht so bewusst.
Ich spüre jetzt so raus, Sie finden das wichtig, dass Cannabis legalisiert wird. Man muss ja schon aber auch sagen, wer viel kifft und dann vielleicht auch noch keinen guten Stoff raucht, der kann ja wirklich auch Psychosen entwickeln und sich selbst schädigen, schwer krank oder abhängig werden. Wie sehen Sie das im Zusammenhang mit der ganzen Diskussion?
Das ist so, das ist bei allen Drogen so. Also alle psychoaktiven Substanzen haben Nebenwirkungen und können gefährlich sein. Und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass eine Legalisierung gleichbedeutend ist mit einer Verharmlosung, sondern im Gegenteil. Wir haben die Situation, dass in liberalen Gesellschaften Menschen Drogen konsumieren und das lässt sich nicht verhindern. Und Drogenverbote haben das noch nie verhindert. Und gerade weil diese Substanzen gefährlich sind, ist es sehr wichtig, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem wir das regulieren können, indem wir offen darüber sprechen können, indem wir Prävention betreiben können. Wir kennen die Zahlen aus Ländern, die schon liberalisiert haben. Da sehen wir, es gibt nur sehr wenig Leute, die sich durch Gesetze abhalten lassen vom Drogenkonsum. Die Zahlen bleiben im Großen und Ganzen stabil. Es wird nicht so sein, dass wir durch die Liberalisierung von einem Drogengesetz dann am Ende auf einmal so viel mehr Betroffene haben. Im Gegenteil, in den wichtigen Altersgruppen, also vor allem die Jugendlichen, die wir ja besonders schützen müssen, gehen häufig die Zahlen sogar zurück, weil durch Regulierung diese Menschen eben viel besser geschützt werden können als durch Verbotssysteme.
Im vergangenen Jahr wurden laut polizeilicher Kriminalstatistik in Hessen insgesamt knapp über 16.250 Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis registriert. Das könnte sich ändern, zumindest wenn es die Teillegalisierung von Marihuana heute durch den Bundesrat schafft. Denn dann würde das ein oder andere der Delikte wegfallen. Eine valide Aussage wie viele, heißt es vom hessischen Innenministerium, die kann auch niemand machen. Denn die Kriminalstatistik enthält keine Angaben darüber, um wie viel Gramm Cannabis es bei den registrierten Straftaten ging. Was aber erfasst ist, knapp 1.300 der Delikte in Hessen im vergangenen Jahr sind auf das Konto von Minderjährigen gegangen. Für die ändert sich mit dem neuen Gesetz aber nichts. Corinna Tertel hat sich unter jungen Cannabiskonsumenten umgehört.
Ein Skatepark irgendwo in Frankfurt. Die Sonne scheint, die Skateboards klappern und es riecht nach Gras.
Ich persönlich, ich kiffe fast jeden Tag. Ich liebe Cannabis, Hasch.
Für uns ist es schon normal. Also ich rauche jetzt auch seit 7 Jahren. Ich bin jetzt 23. Und das ist wie so ein Bierchen, kann man eigentlich vergleichen. Genau.
Am Tag so 5, 6 Gramm. Zum Beispiel mit Freunden im Park abhängen. Es ist schon ein schönes Ritual, sag ich so.
Also heute habe ich 2 Joints geraucht, meistens so vor der Schule oder halt in der Schule auch sogar. Es ist halt auch wirklich einfach Entspannung, nämlich vor allem wegen Schulstress oder insgesamt Stress.
Keine Drogen, sagt ein Jugendlicher entschieden und springt zurück auf sein Skateboard. Mittlerweile hat sich ein kleiner Pulk um ein Mikrofon herumgebildet. In das neue Cannabis-Gesetz, das feiern viele.
Definitiv, weil ich bin auch der Meinung, wir sind auf gar keinen Fall Kriminelle. Es ist eigentlich nur pure Erleichterung für uns.
So, jetzt holen sich ja die Raucher auf den Schwarzmarkt und das wird gestreckt von vielen Mitteln und das finde ich nicht so toll. Deswegen wird es ja besser sein für die Konsumenten.
Es gibt ja auch das Gesetz, dass man dann zum Beispiel irgendwie 50 Meter weit weg von Spielplätzen oder sowas hinkommen soll. Dass da jetzt halt noch mehr Regelungen dazukommen, als sie eh schon sind, finde ich jetzt nicht so gut.
Ich krieg's ja auch verschrieben. Zum Beispiel mir hilft das gegen mein ADHS jetzt. Und wenn ich dann eigenes anbauen dürfte, wäre das dann noch viel besser natürlich. Aber wir gucken ja noch. Es steht ja noch nichts festgeschrieben.
Auch wenn sich mit dem Gesetz für einige von ihnen erstmal gar nichts ändert, weil sie noch keine 18 Jahre alt sind, noch lange keine 18 sind. Hannah Kirkpatrick ist Fachreferentin für Suchtprävention an der Fachstelle Prävention in Frankfurt. Wenn das neue Cannabis-Gesetz den Konsum von Hanf in begrenzten Mengen ab 18 Jahren erlaubt, also wenn man als erwachsen gilt, ist das Gehirn aber noch lange nicht erwachsen, sagt sie.
Wenn man davon ausgeht, dass das Gehirn ungefähr erst mit 25 fertig entwickelt ist, da ist eben noch viel Zeit nach oben. Und wenn Jugendliche Cannabis konsumieren, kann das eben dazu führen, dass diese wichtigen Entwicklungsprozesse, die da noch ablaufen, im Gehirn gestört werden. Also junge Gehirne sind sensibel und schneller irritierbar als ältere,
sagt die Fachreferentin für Suchtprävention Hannah Kirkpatrick.
Natürlich gibt es noch mehr Risiken oder andere Risiken, wenn ich das häufiger mache. Das geht dann hin bis zu, wie motiviert bin ich eigentlich bei längerfristigerem Konsum, meinen Alltag zu bewältigen, meinen Pflichten nachzugehen. Das kann natürlich für den einen oder anderen auch auf die Motivierbarkeit gehen. Oder dass ich vielleicht auch Angstzustände bekomme. Es muss ja auch nicht immer gleich eine Psychose sein, aber Cannabis ist ja auch eine Droge, die die Stimmung, in der ich gerade bin, verstärken kann. Das kann sich dann eben auch auf mein Leben auswirken, auch wenn ich das nur selten mache.
Die jungen Hanf-Fans am Skatepark haben solche Gefahren auf dem Schirm.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es auch eine schwere Droge ist, auch und auch nicht für alle Menschen eigentlich passt. Und man muss da sehr mit aufpassen, wie man auch mit dem Konsum umgeht und auch, dass man aufpasst, dass man, sag ich mal, genug noch am Tag nüchtern ist. Sonst funktioniert das Hirn irgendwann nicht mehr und dann kriegt man Psychosen.
Also ich habe sogar auch das erlebt mal, dass es schief gegangen ist. Wir haben halt Alkohol getrunken und wir haben sehr viel gekifft. Und dann hatte ich so ein genanntes Greenout, heißt das. Halt, mir wurde schwindelig, mir wurde übel und so ein bisschen so, ich habe Paranoia bekommen, ich wollte irgendwie nicht mehr. Ich würde es auch nicht nochmal mit Alkohol irgendwie vermischen.
Und man muss alles, wie beim Alkohol auch, in Maßen genießen und sich nicht das Hirn weghauen mit egal was. Und da gilt eigentlich immer die gleiche Regel, meiner Meinung nach.
Das Gesetz soll den Besitz von Cannabis für Erwachsene in festgelegten kleinen Mengen straffrei machen. Das Ziel, den Schwarzmarkt zurückzudrängen und Cannabis zu entkriminalisieren und dabei auch die Justiz zu entlasten. Wenn nun heute die unionsgeführten Länder das Gesetz aber in den Vermittlungsausschuss geben, dann kann es nicht gestoppt, aber etwas verzögert werden. Wir schauen jetzt auf die konkreten Bedenken der Länder. Das habe ich vor der Sendung mit Bernd Werse getan. Er ist Leiter des Center for Drug Research an der Goethe-Universität Frankfurt, hat im Gesetzesprozess auch als Berater mitgewirkt und er ist ein klarer Befürworter der Legalisierung von Cannabis. Die Bundesregierung argumentiert, ihr Gesetz würde den illegalen Handel einschränken. Armin Schuster von der CDU, Innenminister in Sachsen, sagt dazu, es ist mit einer Ausweitung des Schwarzmarktes zu rechnen, da aufgrund der Legalisierung von Cannabis die Anzahl der Konsumenten steigen wird. Finden Sie das nachvollziehbar?
Nein, also wenn, dann höchstens zu einem sehr geringen Teil. Es gibt eher Erfahrungen aus dem Ausland, nachdem es teilweise Anstiege gegeben hat, dann aber vor allen Dingen eben unter älteren Jahrgängen, die vielleicht früher mal gekifft haben, die es dann mal wieder ausprobieren. Aber dass jetzt gerade in den gefährdeten oder besonders problematischen Altersgruppen, wie zum Beispiel bei Jugendlichen, der Konsum steigen würde, hat sich eigentlich nirgendwo dauerhaft gezeigt. Und was jetzt den Schwarzmarkt an sich angeht, dass sich der ausweiten würde, ist deswegen schon Quatsch, weil es wird ja mit dem neuen Gesetz Möglichkeiten geben, sich legal zu versorgen, nämlich allen voran den Eigenanbau. Und da gab es ja zum Beispiel neulich eine Umfrage, nach der bis zu 10% der Bundesbürger zu Hause Hanf anbauen wollen, wenn es jetzt demnächst legal wird. Und da sind sicherlich auch viele darunter, die selber gar nicht konsumieren. Also allein dadurch wird einiges vom Schwarzmarkt weggenommen werden.
Wir haben schon über die Kinder und Jugendlichen gesprochen. Es ist für Sie weiter verboten, Cannabis, aber ergibt sich vielleicht eine Gefahr durch die Teillegalisierung, dass Sie doch schneller an die Drogen kommen oder vielleicht auch denken, boah, es ist ja für Erwachsene nicht verboten, ich bin jetzt auch schon 17, kann ich das doch mal ausprobieren?
Ja, also ich würde eher das Gegenteil vermuten, dass man eigentlich dadurch eher ein Zeichen setzt, okay, es ist ab einem gewissen Alter, ist es zumindest tolerabel, dass man konsumiert und man so quasi viel mehr klar machen kann, auch in der Prävention, ja, für Jugendliche ist es eben besonders riskant. Und zum anderen erwarte ich überhaupt nicht, dass Jugendliche jetzt mehr konsumieren, weil Jugendliche und junge Erwachsene sind sowieso im Moment schon diejenigen, unter denen am meisten konsumiert wird und unter denen auch am meisten Kleinhandel stattfindet. Also unter Kleinhandel versteht man jetzt im Normalfall nicht den Dealer, der an der Ecke steht und einen anzischelt, sondern der allergrößte Teil des Kleinhandels geht eben zwischen Gleichaltrigen, die, wo eben einer die bessere Connection hat und dem anderen mal was mitbringt. Und insofern für keine andere Altersgruppe ist es so leicht, an Cannabis zu kommen wie für Jugendliche.
Ich frage mich nur, ob durch die Teillegalisierung dann nicht das Gleiche passiert wie vielleicht mit dem Alkohol, dass es irgendwann einfach dazugehört, sich auf einer Party zu betrinken beziehungsweise dann halt eben auch zu kiffen.
Naja, also wir haben in der Vergangenheit schon einige Bewegungen gesehen in unterschiedliche Richtungen, was das Kiffen anging. Und zuletzt, gerade in der Zeit, in der die Legalisierung in der Diskussion ist oder so verstärkt in der Diskussion ist, haben wir bei unseren Befragungen, die wir in Frankfurt durchführen, einen ziemlich deutlichen Rückgang gesehen. Also wo eigentlich quasi das Gegenteil der Fall ist, wie das, was immer vermutet wurde von konservativer Seite. Ja, allein dadurch, dass wir darüber reden, wird jetzt mehr konsumiert werden. Und gerade dadurch, dass man eben so starke Einschränkungen eingeführt hat, die es bei Alkohol so in der Form überhaupt nicht gibt. Also man kann ja eben im Unterschied zu Cannabis so viel Alkohol besitzen und einkaufen, wie man will. Es wird überall Werbung dafür gemacht. Mhm. All diese Fehler wird man bei Cannabis jetzt auf jeden Fall nicht machen. Und das wird mit meiner Meinung nach dafür sorgen, dass es eben jetzt doch nicht so normalisiert wird wie der Alkoholkonsum.
Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel, auch von der CDU, sagt, das Gesetz schaffe außerdem auch noch ein Bürokratiemonster für Polizei und Justiz. Es geht ihm dabei um die Kontrolle dieser Anbauvereine, die Sie eben schon angesprochen haben, und Privatpersonen. Und ist es für die Polizei nicht auch schwieriger, auf privaten Balkonen oder in Gewächshäusern zu gucken, ob da nicht zu viel angebaut wird?
Ja, also ich hoffe doch mal, dass die Polizei jetzt nicht auf die Idee kommen wird, quasi anlasslos in Privatwohnungen zu klingeln, ob sie vielleicht 4 statt 3 Pflanzen auf dem Balkon stehen haben. Das machen sie im Moment ja auch nicht und ich sehe jetzt auch keinen Anlass dazu, dass man das zukünftig machen sollte. Wenn jemand es übertreibt, wenn jemand seine komplette Wohnung voller Cannabis stellt oder seinen Garten komplett voll damit stellt, dann fällt das auf und dann wird die Polizei so oder so darauf aufmerksam werden. Also insofern bin ich da jetzt nicht der Meinung, dass in dieser Hinsicht mehr Arbeit entsteht für die Polizei. Was die Anbauvereinigung betrifft, wahrscheinlich schon. Da ist schon was dran, dass man eben schon ein ziemlich, ja, also dass da eben was Neues dazukommt, wo Kontrollbedarf besteht. Auf der anderen Seite werden aber eben, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste bei dieser Legalisierung, wird eben die Kriminalisierung, die Strafverfolgung von reinen Konsumenten und Konsumentinnen einfach wegfallen. 180.000 Leute im letzten Jahr, die wegen reiner Konsumdelikte ein Verfahren an den Hals bekommen haben. Das heißt, da wird viel, viel eingespart werden.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.